Ja, ich möchte jetzt heute an dem letzten Tag, an dem letzten Sonntag im Jahr 2020 mal über das Thema sprechen, alles zu seiner Zeit. Jetzt am Ende des Jahres 2020 denken wir vielleicht mehr darüber nach, ja, wie schnell die Zeit verflogen ist. Ja, es kam da schon da, es wurde ja schon gesagt, Silvestern fällt aus, und dann kam schon die Idee, naja gut, dann ist nächstes Jahr auch 2020, bleibt alles 2020, war so ein schlechtes Jahr. Aber so geht das nicht, ja. Die Zählung geht immer weiter. Ja, jeder Tag, jede Stunde, ein Tag weiter. Ja, vielleicht merken wir, wenn wir so zurückblicken, ja, unsere Zeit ist begrenzt. Ja, und wenn wir sehen, welche krassen Veränderungen in so kurzer Zeit geschehen können in unserem Leben, also da sehen wir vielleicht jetzt so ein bisschen auf unsere Endlichkeit als Bürger dieser Erde. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zurückblickt in diesem Jahr. Vielleicht hat man die einen oder anderen Freundschaften verloren. Aber es kann auch sein, dass man vielleicht neue Freundschaften gewonnen hat. Es gibt ja nicht nur Negatives hier. Ja. Ja, nichts mehr bleibt sicher so wie zuvor. Eine Geschäftsinhaberin hier in Golzen, die erzählte mir, aber wissen Sie, Herr Strehl, ich weiß gar nicht, worauf ich mich jetzt freuen kann. Ja, jetzt die Feiertage, Urlaub, früher bin ich immer gerne weggeflogen. Ja, alles plötzlich fehlt da der Lebenselixier, auch wie wir das eben schon gehört hatten hier von jemandem. Ne? Wie sieht das aus? Ja. Welche zerplatzten Träume haben wir? Wo ist unser sicherer Halt? Ja, ich möchte uns fragen, was wünschen wir unseren Nachbarn zum neuen Jahr? Ein gesundes neues Jahr? Oder wäre es nicht vielleicht besser, den Frieden Gottes zu wünschen? Worauf kommt es denn letztendlich drauf an? Selbst wenn ich kerngesund wäre und hätte keine Freunde und hätte keinen Lebensmut, was würde mir dann meine Gesundheit nützen? Natürlich wünsche ich niemandem von euch Krankheit. Aber was zählt denn wirklich? Was ist denn wirklich wichtig? Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Prediger Kapitel 3. Sehen wir hier, der Prediger ist ein Buch von dem König Salomo. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Ja, es ist, Bauen hat seine Zeit. Ja, als wir vor 5 Jahren in Altgolzner unser Haus gebaut hatten, wir hatten das Haus hier von München versetzt nach Golzen, nach Altgolzen, musste zuerst das Haus in München abgebaut werden, dann wurde es auf Lastwagen aufgeladen, dann kam es da zu uns. Aber wenn man da denkt, alles hatte seine Zeit. Vorher die Finanzierung, wie wir das machen können, dass wir die Möglichkeit hatten, zu diesem Zeitpunkt dieses Haus zu bekommen. Das war auch einmalig, dadurch, dass wir über Beziehung den Chef der Fertigbaufirma, der auch ein wiedergeborener Christ ist, der uns das ermöglicht hat. Aber das war nur an diesem Zeitpunkt möglich. Der hat gesagt, im März bauen wir das Haus ab. Bis dahin müssen wir, einen Tag später muss es in Altgolzen aufgestellt werden, das Haus. Und dann, wenn wir die LKWs voll beladen haben, dann kommen wir, dann bauen wir auf. Und dann muss das Fundament, muss alles fertig sein. Ne? Das war ein enormer Zeitdruck, der da war. Zeitplan. Dass wir die Genehmigung durchbekommen haben, alles zu seiner Zeit, dass ein milder Winter war, dass wir schon früh anfangen konnten mit der Bodenplatte, allem. Ja, aber wie sieht das aus? Sehen wir darin auch, Gott bestimmt das rechte Timing? Ist euch das bewusst, auch in euren alltäglichen Dingen, die ihr erlebt? Gott hat alles in seiner Zeit. Alles liegt in Gottes Hand. Er kennt Anfang und Ende aller Dinge. In Vers 9 resümiert der Prediger dann von allen Mühen. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Also man kann sich noch so tolle Schlösser bauen, aber im Endeffekt, was bleibt, was ist wirklich von dauerhaftem Bestand? Deshalb, sicherlich ist es auch sinnvoll, wenn wir mal was bauen, was handwerken, ihr jetzt hier seine Wohnung renovieren, das ist alles sinnvoll. Soll jetzt nicht das in. Und es ist noch gut, dass es Handwerker gibt. Ja. Aber wir müssen trotzdem von Zeit zu Zeit uns überlegen, was bleibt von unserem Leben wirklich? Worauf kommt es dann wirklich drauf an? Wir sollen bewusst durchs Leben gehen, mit dem Wissen, dass wir auch sterben müssen. Ja, auch der Tod gehört zum Leben. In Prediger Kapitel 7, Vers 2 heißt es: Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebenden, und die Lebenden nehmen es zu Herzen. Dennoch heißt es jetzt nicht, dass wir ständig nur traurig durchs Leben gehen sollen und auch nicht ängstlich den kommenden Tod erwarten sollen. Nach dem Motto, morgen gehe ich besser nicht auf die Straße, ich könnte überfahren werden. Ne? Ja. Aber es heißt, dass wir bewusst durchs Leben gehen sollen. Im Prediger 7, Vers 14 heißt es auch, am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Also wir haben einen begrenzten Horizont. Wir können nicht in die Zukunft blicken. Aber Gott kennt die Zukunft. Ja. In Prediger 3, ab Vers 10, möchte ich noch ein paar Verse weiterlesen. Da heißt es, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ja, hier haben wir gelesen, ja, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also jeder Mensch ist eigentlich von Natur aus bewusst, es muss noch was anderes geben. Es ist eben mit dem Ausscheiden, mit dem Sterben nicht das Ende. Es gibt noch eine Ewigkeit danach. Die Frage bleibt aber dann, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Im Himmel wird es echte Gemeinschaft geben mit Gott, mit dem Lebendigen, mit deinem Schöpfer, oder die andere Realität ist die Hölle, wo der Teufel und die Dämonen sind. Jemand sagte mal zu mir, er wollte nicht in den Himmel, denn er wollte lieber da sein, wo seine Kumpels sind. Und er sagte, die werden bestimmt nicht im Himmel sein, die sind viel zu schlechte. Aber wie wird denn die Hölle sein? Wird es so sein, dass ich mit meinen Kumpels ein Bierchen trinke? Ich glaube, wir werden da keinen einzigen Kumpel mehr haben, der noch zu mir steht. Es wird das absolut totale Social Distancing sein. Du wirst einzeln als Individuum irgendwo in der Ecke stehen und leiden. Und keiner wird dir helfen. Keiner. Das ist die Hölle. Getrennt sein von Gott auf ewig. Also eine echte Distanz, unüberbrückbare Distanz. Und da wird ja auch kein Mundschutz helfen, um deinem Nächsten näher zu kommen. Ne? Ich glaube nicht, dass es wert ist, in die Hölle zu kommen. Ne? Gott bestimmt die Zeit für unser Leben. Gerade in unserer unsicheren Zeit, in der wir leben, ist doch diese Perspektive von extrem großer Bedeutung. Ja, wir dürfen uns freuen, wenn es uns gut geht, aber wir sollen nicht verzweifeln, wenn es nicht mehr so bleibt. Denn auch dies sieht Gott. Wir sollen unseren Blick vom Horizontalen zum Vertikalen ändern. Nicht nur das, was wir vor Augen ist, sondern auch die Perspektive zu Gott. Wie sieht Gott die Dinge? Ja, dann können wir auch so eine Corona-Krise überstehen. Wir dürfen es in Gottes Hand legen, was uns belastet. Und da ist es schön, dass wir vorhin auch in der Gebetsgemeinschaft so viele Anliegen in Gottes Hände gelegt haben. Auch wenn wir es menschlich nicht unbedingt lösen können. Ja? Aber wir können es Gott abgeben. Wir hatten ja jetzt an Heiligabend den Anspiel gesehen oder ja, was ihr vorgeführt habt und dann auch in der Predigt von Martin, da wurde es nochmal deutlich, dass Gott alles geplant hat. Hier kommen wir zu der Rettungsaktion Gottes. Gott hat gesehen, die Menschen, wenn die nur dies Seite sehen, dies auf dem horizontalen sich begegnen, ja, dachte, ich will die Menschen wieder in Verbindung mit mir bringen. Und so hatten wir auch gesehen hier in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ja, Jesus Christus wurde geboren, um zu sterben. Ja, das war Gottes Plan. Dieser merkwürdige Plan wurde zum Erlösungsangebot an alle Menschen. Gott hatte uns Menschen nicht dem Schicksal überlassen. Ich habe die letzten Tage mehr darüber nachgedacht, wie oft war denn Jesus Christus selbst, als er hier auf Erden wandelte, in Todes- oder in Not und Sorge vor dem Tod. Wie oft sollte Jesus sterben? Matthäus 2, Vers 13. Direkt als er geboren wurde, als dann die Weisen kamen und wollte der Herodes, der Große, dieses Kleinkind umbringen. Also es war wohl so, dass die Weisen aus dem Morgenland nicht direkt in der Geburtsnacht in Bethlehem waren, sondern das waren einige Monate oder vielleicht bis zu 2 Jahre später, dass sie in Bethlehem kamen. Denn in Matthäus Evangelium steht es auch von dem Haus, zu dem sie kamen. Also es war dann nicht mehr dieser Stall, aber so wie wir das aus der wie wir das manchmal aus den Krippengeschichten kennen. Ja. Aber was geschah da? Herodes der Große, von dem wird gesagt, das war ein wirklich grausamer Herrscher, der sagt zuerst fromm, ja, ich will auch das Kind anbeten, aber in Wirklichkeit wollte er nur das Kind umbringen. Also dieser Herodes, der ließ seine Ehefrau Marianne und kurz bevor Herodes selbst gestorben ist, seinen ältesten Sohn ermorden. Einige seiner engsten, nächsten Familienmitglieder ermordete er. Der hatte solche Angst vor Rivalitäten, ne? Oder dass irgendjemand anders hochkommen konnte. Irgendjemand sagte, es war besser, ein Schwein zu sein im Haus des Herodes, als einer seiner Ängsten. Ja. Die haben noch sicherer gelebt, ja, die Schweine. Ja. Also, dieser Herodes wollte Jesus umbringen. So lässt sich der Kindermord in Bethlehem gut in diese Reihe einordnen. Bethlehem war damals vielleicht so groß wie unser Dorf, Altgolzen. Viel größer wird es nicht gewesen sein. Aber wahrscheinlich gab es da damals mehr Kinder in dem Dorf wie bei uns. Ja. Aber trotzdem wären es vielleicht nicht so Riesengebänge gewesen. Vielleicht waren 20 oder 30 Kinder, wir wissen es nicht, wie viele da umkamen. Ja. Also in nicht außerbiblischen Geschichtsschreibungen wird davon nichts geschrieben. Das heißt aber nicht, dass es nicht gewesen ist. Wenn das Matthäus-Evangelium das schreibt, der Schreiber vom Matthäus-Evangelium hatte ein ganz besonderes Ziel. Er wollte, es ging ja ihm um Jesus. Und deswegen können wir auch diesem Bericht im Matthäus-Evangelium vertrauen, dass es richtig ist. Ja. Matthäus schrieb das im Fokus auf Jesus. Warum ist Jesus schon so früh, sollte er schon sterben? Dann sehen wir weiter. Jesus war auf der Flucht in Ägypten mit seinen Eltern. Also in seiner Kindheit hat er kein ruhiges Leben gehabt. Dann sehen wir, als er älter war, als er mit seinem Dienst anfangen wollte, da hat er eine Begegnung mit dem Teufel. Der Teufel versuchte ihn. Er hätte ihn gerne dazu gebracht, dass er von der Zinne des Tempels herunterspringen sollte. Ja. Also, auch solche Angriffe hatte er. Dann, als er mit seinem, also kurze Zeit nachdem er mit seinem öffentlichen Dienst begonnen hatte in Israel, bekam er die Nachricht, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. weil er zur Buße aufrief. Also sein Vorgänger wurde enthauptet, weil er von Buße predigte. Also ich weiß nicht, wie ihr euch da fühlen würdet, ja, wenn der Vorgänger geköpft wurde. Das bedeutet auch, dass der danach kommt, es ihm wohl auch nicht viel besser ergehen wird. Ja. Ja, als Jesus Matthäus, das ist nochmal auch noch interessant, als er dann seinen Dienst, warte, ich schlag mal kurz auf, Lukas Kapitel 4, hat noch gar nicht viel in der Öffentlichkeit gemacht, aber da, als er dann gepredigt hat in Nazareth, in seiner Heimatstadt, da heißt es dann im Vers 29 und 30, und sie standen, also die Volksmenge, standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abgrund, an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Sehen wir, das war auch noch nicht der Zeitpunkt, wo er sterben sollte. Die Volksmenge, die so aufgebracht war über seine Reden, die konnten ihm nichts antun. Er ging einfach durch sie hindurch. Ja, wir sehen, er hatte seinen Jüngern mindestens dreimal vorher angekündigt, dass er sterben wird. Aber auch, dass er auferstehen wird. Sein ganzer Dienst war geprägt von Anfeindung und von Verfolgung und von Verleumdung. Und dann, nach 3 Jahren Dienst, kam dann seine Kreuzigung. Aber Pilatus als Herrscher, aber selbst da sehen wir, dass der Pilatus auch eigentlich keine Macht über ihn hatte. In Johannes 19, Vers 10 heißt es, da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Da sagt dieser römische Hauptmann oder Pilatus, der Konsul, ich habe Macht über dich, Jesus Christus, dich freizugeben oder zu kreuzigen. Aber wisst ihr, was die Antwort von Jesus ist? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Also das gehörte zu Gottes Plan, dass er sich selbst hat in die Hände dieses Herrschers geben lassen. Jesus hätte die Macht gehabt, Legionen von Engeln zu holen und sich zu befreien. Wir müssen uns mal vorstellen, wer war denn Jesus? Jesus Christus ist der Schöpfer des Universums, der geschöpft wurde, der Mensch wurde. Er hatte sich freiwillig unter freien Stücken uns den Menschen dahingegeben, ausgeliefert. Und so sehen wir, dass hier an diesem Zeitpunkt dann Pilatus die Macht von ihm bekam, dass er das ausführen konnte, durfte. Also wir sehen, dass Jesus letztendlich unsterblich war. Aber dennoch war es Gottes Plan. Jesus war an Weihnachten geboren, um zu sterben. Jesus wusste von seinem Tod, ja, das war Gottes Plan. Markus 1, Vers 15 heißt es auch, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist nicht von ungefähr, dass du jetzt auch hier bist. Ja, vielleicht ist diese gesellschaftliche Krise, in der wir stecken, aber auch gut, um uns auf das Wesentliche neu zu orientieren. Für was lebst du? Was macht dein Leben lebenswert? Was bleibt am Ende deines Lebens? Hast du schon die Ewigkeit erkannt? Jesus Christus? Ist er dein Retter und Erlöser? Nur dann hast du ein Ziel. Ich wünsche dir fürs kommende Jahr den Frieden Gottes, der höher ist als unseren Verstand. Ein Frieden, der grenzenlos ist. Mit diesem Frieden macht uns kein Virus, Infektion Angst. Mit diesem Frieden macht uns keine politischen Unruhen Angst. Mit diesem Frieden machten uns auch keine familiären Sorgen Angst. Richte dein Herz auf Gott aus. Das wünsche ich dir, dass du Gott erlebst und im kommenden Jahr. Amen.